Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich komme jetzt zu der Predigt. Möchte auch dazu einige einleitende Sachen sagen. Es geht heute darum, um das Thema Seligpreisungen. Die fangen ja mit dem Satz glücklich ist. Darum hast du auch gesagt, es geht heute um Glück. Tatsächlich geht es um Glück, aber wir werden schauen, wo sich das Glück versteckt heute am Morgen. Seligpreisungen sind ganz ein besonderer Abschnitt in der Bibel. Wir finden die einerseits in dem Lebensbericht, den Matthäus, ein Jünger von Jesus, geschrieben hat, in Matthäus 5, in den Versen 1 bis 12 kann man die lesen. Und wir finden sie auch in einem anderen Lebensbericht, den der Arzt Lukas geschrieben hat, dort im Kapitel 6. Es ist dort allerdings eine Kurzform. Seligpreisungen ist vielleicht ein Text, wo man neben den 10 Geboten noch irgendwo mal kennt. Ich merke auch Nicht-Christen, die mit der Bibel nichts am Hut haben, die kennen meistens die zwei Sachen irgendwo, ist ihnen das eine Begrifflichkeit. Ich bin selber in Israel gsi. 2011 haben uns die Schwiegereltern eingeladen, auf Israel zu gehen, meine Familie und auch die Familie von meiner Frau, ihrer Schwester. Und wir sind dort am Nordufer vom See Genezareth gewesen. Wir finden dort die Kapelle von der Seligpreisungen. Das ist eigentlich der Ort, wo die Bergpredigt stattgefunden hat. Und wenn man hinten an die Kirche geht, findet man ein grosses Feld, das bis an den See runtergeht, wo die historische Rede eigentlich eben stattgefunden hat. Bergpredigt besteht aus 3 Kapiteln im Ganzen. Und das erste Kapitel, sind die Seligpreisungen, die dort vorkommen im ersten Kapitel. Es zeichnet eigentlich das erste öffentliche Auftreten von Jesus überhaupt, wo er als Rabbi unterwegs war und die Botschaft von Gott weitergegeben hat. Er hat seinen Zuhörern in den Seligpreisungen in der Bergpredigt überhaupt erklärt, wie Gott sich den Menschen vorstellt, der das Leben mit ihm teilt, was er wirklich erlöst ist und mit Gott möchte auch wirklich ernsthaft leben. Und die Worte haben sich durch das auch in erster Linie an die gerichtet, die mit ihm schon unterwegs waren. Das sind die 12 Jünger, wie man sie kennt, aber Jesus hat ja auch noch einen weiteren Jüngerkreis gehabt von etwa 70 Personen, die ja auch mit ihm unterwegs waren. Und seine Worte richten sich eben eigentlich in erster Linie an sie und möchte ihnen zeigen, was für eine tiefere Bedeutung Nachfolge eigentlich hat im Leben von einem Menschen, der mit Gott unterwegs ist. Wenn ich euch aber jetzt heute von der Seligpreisungen erzählen möchte, nicht, dass ihr den Fehler macht und das mit einem sogenannten Appellohr leset. So nach dem Motto, ich weiß nicht, ob ihr das Ohrenmodell von Schulz von Thun kennt, das gibt das Appellohr, das lässt alles immer als Aufforderung, als Befehl. Denn die Bergpredigt ist nicht eine Anforderungsliste mit Qualitätsmerkmalen, die du erfüllen musst, dass du überhaupt ernsthaft ein Jünger von Jesus kannst sein oder ein Nachfolger von Jesus kannst sein. Vielmehr ist die Bergpredigt eigentlich eine Liste von Hilfestellungen für dich als einen ernsthaften Nachfolger von Jesus Christus. Und es möchte dir zeigen, mit welchem Maßstab dir Gott möchte durch dein Leben schicken, damit du ihm kannst ähnlicher werden und damit dein Leben ihn widerspiegelt. Ich möchte euch jetzt einmal Seligpreisungen vorlesen und euch ein bisschen mitnehmen, einmal in den ganzen Text. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind, die über all diese Welt trauen, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werden, weil ihr ihm nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Ernsthafte Nachfolge von Jesus kennzeichnen die Sachen, die ich euch jetzt hier vorgelesen habe. Jesus möchte mit dem eigentlich seine Nachfolger motivieren, das nachzuahmen und mit ihm als Vorbild unterwegs zu sein. Ich möchte euch jetzt mitnehmen in zwei von diesen Seligpreisungen und möchte euch die zuerst einmal aus zwei unterschiedlichen Übersetzungen vorstellen. Ihr werdet sehen, dass das sehr interessant ist, weil man schon einiges mehr über die Aussagekraft von diesen Seligpreisungen herausfinden kann. Das eine, das ich genommen habe, ist die von Martin Luther aus der 84er Übersetzung. Da sehen Sie hier aufgeblendet. Da steht in Vers 4, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Jetzt möchte ich es einmal anschauen aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Da steht in Vers 4, glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Und glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Wenn ihr jetzt das vergleicht, findet ihr eigentlich schon in der deutschen Übersetzung einen rechten Unterschied über die Bedeutung, über das sogenannte Subjekt von diesen Versen, also an wer die Botschaft gerichtet ist. Wenn in, zum Beispiel beim Luther in Vers 4 über die gesprochen wird oder die angesprochen sind, die Leid tragen, also die selber von Leid eigentlich Betroffene sind, Leid die Hoffnung für alle, der Akzent mehr über die, die über das Leid von dieser Welt trauern. Gleich ist es auch beim Vers 5. Dort ist auch wieder eine leichte Akzentverschiebung zu sehen, währenddem der Luther die anspricht, die sanftmütig sind. Und unter sanftmütig versteht man eigentlich die, die von ihrem Charakter her ein sanftes Wesen haben. Leiter Aspekt der Hoffnung für alle, eher an denen, die am Frieden interessiert sind. Und wir sehen also, dass es dort schon rechte Unterschiede gibt, wenn wir das miteinander anschauen, wo eigentlich der Schwerpunkt in der Seligpreisung liegt. Und wo man eigentlich muss anschauen muss, wer kann sich glücklich schätzen und warum überhaupt. Das ist so ein Dilemma, das man aber auflösen kann, wenn man einmal aufs Altgriechische zurückgeht. Das ist nämlich die Sprache, die niedergeschrieben worden sind, wo Jesus gestorben ist. Und ich möchte euch dort, über die Sprachen, die wir zu dieser Zeit geredet haben, jetzt mitnehmen in die altgriechische Übersetzung. Ich habe das selber einmal übersetzt und möchte im Rest der Predigt wirklich meiner Übersetzung entlang gehen. Und ich habe euch das da mal aufgeschrieben. Vers 4 könnte man eigentlich wie folgt übersetzen. Glücklich zu preisen sind, oder man könnte auch sagen, zu beglückwünschen oder gesegnet sind, diejenigen, die klagen. Und man könnte da übersetzen, die Kummer tragen oder die traurig sind, insbesondere über sich selber, denn sie werden von Gott selber getröstet werden. Und der Vers 5 könnte man so übersetzen, glücklich zu preisen sind diejenigen, die sanftmütig sind, oder man könnte auch übersetzen, freundlich oder mild, und gemeint sind Menschen, die sanftmütig sind, weil sie darauf verzichten, jemand anderem rücksichtslos Gewalt anzutun, denn sie werden einen Erbteil am Himmelreich, das die Erde überstrahlt, besitzen. Ihr spürt jetzt, wenn ich das aus dem Griechischen übersetze, kommt es nochmal ein Gewicht über und ich möchte jetzt dem entlang gehen und das einmal konkretisieren. Ich gehe hier mal zum ersten Vers, zum Vers 4. Glücklich zu preisen sind diejenigen, die klagen, denn sie werden von Gott selber getröstet werden. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Wenn ich Seligpreisungen lese, dann habe ich am Anfang immer so ein komisches Gefühl, weil für mich sind Seligpreisungen so eine Art Paradoxon. Ich finde sie ein bisschen widersprüchlich. Da werden Menschen seligpreisen und Menschen beglückwünscht, wo es ihnen eigentlich schlecht geht. Wo eigentlich leiden, wo klagen, wo in einer persönlichen Krisenzeit stecken. Also das wäre jetzt, wie wenn ich jetzt zu der Simea gehe und sage, hey Simea, hey, gratuliere dir so herzlich, dass dir schlecht geht. Hey, du bist so gesegnet, dass du kaputt bist und in einem riesen Konflikt steckst. Horror, oder? Also ich denke, wenn ihr einen Seelsorger hättet, der so mit euch Seelsorgegespräche anfängt, dann hättet ihr wahrscheinlich etwa nach 3-4 Wochen würde ihr ihn in die Wüste schicken. Das möchte man auf keinen Fall. Wer möchte beglückwünscht werden, wenn er eine Krise hat? Wir möchten doch hier tröstet sein oder wir möchten doch hier ermutigt werden. Und genau dort finden wir eben so ein Paradoxon vom Evangelium. Und das ist auch etwas, was Jesus Christus immer wieder betont. Zum Beispiel in Lukas 19, Vers 10 sagt er, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also nicht das Gute, Schöne, das Wertvolle oder Starke, sondern eigentlich das, was schon verloren ist, wo man eigentlich gar nichts mehr machen kann damit. Nicht die Prominenten, die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen werden gesucht in erster Linie und selig gemacht, sondern eigentlich die, die keiner mehr auf sie schaut. Die, die aus dem Fokus sind von unserer Gesellschaft. Die, die man eigentlich schon kann abschreiben. Und der Apostel Paulus, der Begründer der Kirche im Nahen Osten und auch der Mitbegründer der Kirche hier in Europa, der schreibt im ersten Brief an Korinther so. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Und ein bisschen später schreibt er, deshalb hat er, also Gott, beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Und wir kennen in diesen Aussagen etwas von dem scheinbaren Paradoxon, wo eben Gott bewusst wählt. Tatsächlich sind die Menschen beglückwünsche, die eben klagen. Aber die Frage ist ja, warum kann man diesen Glückwunsch ausdrücken? Und das erkennen wir, wenn wir beim Text genau hinschauen und das Verb Pantheo, das hier für Trauer steht, im Textzusammenhang genau übersetzen. Es geht nämlich ein Klagen und um ein Traurigsein über sich selber, über seine eigenen Sünden, über das Bewusstsein, das du einmal überkommst, dass du verloren bist. Dass du hoffnungslos bist. Dass du selber machtlos bist in deinem Leben überhaupt können, alles was du gemacht hast, die Schuld, die sich angehäuft hat in deinem Leben, irgendwo wieder in die Ordnung zu bringen. Es ist also der Moment, in dem mir als Mensch bewusst wird, dass ich es aus meiner eigenen Kraft nicht werde schaffen, Schuld, die ich begangen habe, oder Schuld, die man an mir begangen hat, irgendwie in die Ordnung zu bringen oder zu bereinigen. Es ist die tiefe, persönliche Erkenntnis, es gibt nur eine Hoffnung für mich im Blick auf meine Zukunft. Und das ist, wenn Gott sich über mich erbarmt. Und wenn Gott das Dilemma, wo ich drinstehe, anfängt auflösen. Weil ich schaff's nicht mehr. Ich kann das nicht regeln. Ich habe alles probiert, es hat alles nichts genützt, es geht nicht. Und Gott kann das. Denn es steht da im zweiten Teil von der Seligpreisung, denn sie werden von Gott selber getröstet werden. Der einzige Trost, der wirklich hilft, der wirklich aus unserer Verlorenheit raushelfen kann, der das Dilemma auflösen kann, der Hoffnung schenken kann, das ist Gott selber. Er ist der, der trösten will und auch trösten kann, weil er die Möglichkeiten hat dazu. Ich denke, jeder von euch heute am Morgen, der da ist, der das schon mal erlebt hat, dass er in einem Moment gekommen ist, wo er völlig am Anschlag war und gemerkt hat, ich habe alle Register gezogen, es geht gar nichts mehr. Und dann sich Gott zugewendet hat, vielleicht sogar sein Leben bewusst Gott anvertraut hat, der spürt, glaube ich, was da in dieser Seligpreisung durchgeht. Was die im Tiefsten eigentlich ausdrücken will. Glücklich zu preisen sind diejenigen, die, in Klammern, über sich selber, Klammern geschlossen, klagen. Denn sie werden von Gott selber getröstet werden. Ich möchte das an mir selber veranschaulichen. Ich erinnere mich noch gut daran, wenn ich damals als 24-jähriger bekennender Atheist an meiner eigenen Überheblichkeit und an meinem eigenen Stolz gescheitert bin. Ich hatte eine Freundin, wir waren schon 6 Jahre zusammen und wir haben eigentlich schon so ein bisschen darüber geredet, vielleicht sogar verloben, vielleicht sogar heiraten. Und dann bin ich fremdgegangen. Und ich habe mich anfangen total in Lügen verstricken, weil ich das verheimlichen wollte. Ich habe unzählige Menschen verletzt. Zur gleichen Zeit ist meine Schwester im Sterben gelegen, meine Älteste. Und ich bin zu dem Dilemma noch mit dem Tod von meiner Schwester konfrontiert worden, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, was eigentlich nach dem Tod mit ihr wird sein und was eigentlich überhaupt nach dem Tod auf uns Menschen wartet. Es war ein unglaubliches Dilemma, wo ich drin war. Und es war zum Staunen, wie ich an dem Tiefpunkt, wo ich moralisch völlig am Boden war, wo ich selber einst in einer Freitagnacht am Boden geknäuelt bin von meinem Bett. Ich habe dann bereits schon angefangen, Gott zu suchen, wenn ich dort am Boden geknäuelt bin und über meine Verlogenheit, meine Blindheit und meine Dummheit so jämmerlich gerannt habe, dass ich mir eigentlich wirklich gewünscht hätte, der Boden ging auf und würde mich verschlucken und ich wäre einfach weg. Ich habe mich so geschämt. Und es war aber der Anfang von einer Kapitulation, wo ich Gott habe angefangen, in mein Leben hineinzulassen. Und er hat das ernst genommen. Ich weiss noch, wenn ich dann in dem Moment, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe, das habe ich ganz für mich persönlich gemacht, wenn ich gesagt habe, Jesus, jetzt lasse ich alles los. Ich gebe dir alles. Du kannst meine Vergangenheit haben, du kannst meine Gegenwart haben und du kannst meine Zukunft haben. Und ich habe nur noch einen Wunsch. Bevor ich sterbe, möchte ich, dass du noch irgendetwas Gutes aus meinem Leben machst. Weil ich es nicht hergebracht habe. Das sind so meine Worte gewesen, bevor Jesus dann mein Leben übergeben hat. Und es ist wirklich, es gäbe jetzt manche spannende Geschichten zu erzählen, wie Gott das gemacht hat. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht tun. Aber ich möchte einfach Jesus dir geben über dem. Genau das habe ich erlebt, was in diesem Vers 4 steht. Dass man selber klagt und dass Gott dann kommt und tröstet und wieder herstellt. Wenn da also steht, in diesem Vers 4, glücklich zu preisen sind diejenigen, die klagen, denn sie werden von Gott selber getröstet werden. Dann können wir plötzlich auch von das scheinbare Paradoxon eben auflösen, weil wir das vielleicht eben selber schon erlebt haben und selber wissen, dass es eben so ist, dass man über das eigene Versagen traurig sein kann vor Gott und so kann klagen und sich so kann schämen, dass man weiss, es gibt nur noch eine Möglichkeit, wenn er eingreift und er hilft. Und das hat er ja. Und das macht er ja. Gott verurteilt uns eben nicht an dem Punkt, sondern er kennt das Dilemma und er hat das schon lange aufgelöst. Und wir haben ja vorhin gesungen von dem Jesus, der sein Leben gegeben hat. Und um da geht's. Da hat Gott seinen Sohn geschickt, hat die Schuld, die uns so anlastet, auf sich genommen, hat Jesus wohl sterben für das und hat durch das wieder eine bereinigte Beziehung zugelassen zwischen uns Menschen. Die Frage ist, nehme ich das an? Möchte ich mit dem Herr zuwenden? Möchte ich mit dem Gott zuwenden und mit ihm mein neues Leben gestalten und in ein neues Leben eingehen? Als ich den Entscheid getroffen habe, ganz einfach, ich habe nicht wirklich der Satz gesagt, und es war mir ernst gewesen, hat mir Gott am nächsten Tag in der Bibel lesen, ich hatte dann nur das Neue Testament gehabt, Hoffnung für alle hat es dann noch im Neuen Testament gegeben. Meine Schwester hat mir das mal auf den Geburtstag geschenkt, aber ich habe das auf dem Büchergestell ganz zoberst schon verstaubt. Und in dieser Krise bin ich das wieder vornehmen und habe dann angefangen zu lesen. Und darum bin ich natürlich im Neuen Testament gelandet. Und da habe ich einen Vers gesehen, der ist so elektrisiert am nächsten Tag. Und da steht in Matthäus 11, Vers 28. Da steht, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Ja, begriffen, was das heisst. Ja, plötzlich verstanden, warum Jesus das sagt. Und in Vers 29 steht, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Ihr Lieben, das ist das Angebot, wo ich plötzlich verstanden habe, was das heisst. Ruhe bekommen für sein Leben. Und das Angebot, das steht heute jedem offen. Und ich mache das nicht jedes Mal in einem Gottesdienst, aber ich möchte wirklich all die bitten, die heute Morgen da sind, die so eine Last auf sich tragen. Du hast ja gesagt, man kann auch mit sich beten, wenn man keine Last hat. Das ist ja so. Aber man kann eben gerade mit sich beten, wenn man eine Last hat. Und ich möchte einfach die einladen, die das spüren, dass das dran ist, dass auch in ihrem Leben so etwas passiert. Die sollen doch eben ins Gebetsteam gehen und mit sich beten und das aussprechen. Oder die können auch zu mir kommen. Und ich lasse euch gerne zu, wie euch ein Krisenprogramm aussieht, wo ihr gerade drin steht, so wie ich es ja auch erlebt habe. Ich gehe jetzt aber noch zum zweiten Vers, zum Vers 5. Glücklich zu preisen sind diejenigen, die sanftmütig sind, denn sie werden einen Erbteil am Himmelreich, das die Erde überstrahlt, erhalten. Die in der dritten Seligpreisung beglückwünscht werden, das sind die Sanftmütigen. Und sucht man im deutschen Duden nach einem Synonym für sanftmütig, dann finden wir Begriffe wie demütig, friedsam, mild, oder gutmütig. Und wenn ich das jetzt einfach im Deutschen mal so stehe, dann könnte man daraus schliessen, dass die Seligpreise sind, die alles schlucken, jedem Konflikt ausweichen, sogenannte Ja-Sager, Nicker, also gutmütige Jolis halt. Und ich sage euch etwas, ich gehöre gar nicht zu denen. Das ist ein Text, der mich als Mann gar nicht anspricht. Ich komme aus einer Schwingerfamilie. Ich bin gelehrt worden, in Sackmeld zu stehen und einen zu packen und dann legt man auf den Rücken und dann putzt man ihm den Rücken ab und geht sich wieder die Hand und dann ist es erledigt. Und so haben wir Konflikt gelöst daheim. Wir sind immer zusammen am Tisch, dann hat es geklopft, dann hat man sich den Kopf gewaschen und dann hat man aber wieder einander angeschaut und gesagt, es ist gut. Und wenn ich das hier lese, das spricht mich überhaupt nicht an. Aber ich möchte mich von dem jetzt nicht einfach bremsen, sondern ich habe natürlich darüber nachgeschaut, ja, wie ist das überhaupt gemeint? Und ich möchte auch da etwas dazu sagen. Ich bin selber ein Harmoniemensch, aber ich beschreibe mich immer als diplomatisch und kompromissbereit, aber nicht um jeden Preis. Ich bin so, wenn ich merke, dass jemand einen anderen ungerecht behandelt, oder wenn ich vor allem bei Christen merke, dass sie mega fromm schwätzen, aber sich nicht so benehmen, dann bin ich relativ schnell der den Mut hat, hinzustehen und die Person zu konfrontieren und zu sagen, du, jetzt musst du aber mal hinschauen, das geht jetzt aber gar nicht, wenn du dich so benimmst. Und darum lohnt es sich auch da, dass der Begriff sanftmütig nochmal im griechischen Urtext anzuschauen, weil wir dort noch ein bisschen besser verstehen, wie das eigentlich gemeint ist. Dort ist nämlich das griechische Wort praia. Es heisst zwar übersetzt auch freundlich und mild, aber es steht in einem Textzusammenhang, wo wir es wie folgt müssen übersetzen. In Matthäus 5 sind da Menschen gemeint, die bewusst darauf verzichten, sich rücksichtslos und gewaltsam gegen andere durchzusetzen. Sie können es, aber sie machen es nicht. Bewusst nicht. Und da finde ich mich schon eher. Denn das heisst nicht, dass man sich nicht gegen andere soll oder kann durchsetzen oder wehren, wenn es nötig ist. Oder es heisst auch nicht, man soll Unrecht nicht beim Namen nennen. Das heisst auch nicht, aber man soll sich überlegen, wenn das richtig und wenn das falsch ist. Ich möchte das nochmal verdeutlichen am Bild von Mose. Der Mose wird als der sanftmütigste Mensch beschrieben im Alten Testament. Ich lese euch die Textstelle mal vor, im 4. Mose 12, Verse 1 bis 3. Ich lese es aus der Schlachterübersetzung. Miriam und Aaron redeten schlecht gegen Mose. Das sind seine Geschwister, die Brüder und Schwestern, die er hatte. Wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf der Erde. Die Aussage, dass er ein sehr sanftmütiger Mensch ist, steht da im Zusammenhang mit der Geschichte, dass seine Geschwister sich nerven über Mose. Und sie sind neidisch, weil Gott immer zu ihm redet. Und sie möchten eigentlich auch gerne im Mittelpunkt stehen und auch gerne ein bisschen mehr können da machen, was Gott sagt. Und so sagen sie ganz schnippisch, ist der Mose der Einzige, der da etwas überkommt von Gott? Wir haben doch auch schon. Und Gott hat das gar nicht gern. Gott wird so zornig, dass er beschließt, Aaron und Miriam zu bestrafen. Und zwar hart zu bestrafen. Was macht der Mose? Der könnte ja jetzt hinter dran stehen und sagen, jawohl, gib es, die nerven mich schon lang. Mach sie fertig. Aber Gott macht das, Mose macht das nicht. Er stellt sich nicht hinter Gott, sondern er stellt sich gegen Gott. Und er sagt, nein, mach das nicht. Verschon du meine Geschwister. Warum? Wenn ihr die Geschichte von Mose leset, dann merkt ihr, auch der hat sehr schnell zornig können werden. Er hat den ägyptischen Aufseher erschlagen und hat dann müssen flüchten vom Hof in die Wüste. Und auch auf der Wüstenwanderung mit dem Volk Israel sehen wir ein paar Mal, dass er wirklich ausrastet. Einmal schlägt er mit einem Holzstock an einen Felsen, weil irgendwo kein Wasser da ist, weil es so verrückt wird. Und das ist ihm schon ein paar Mal zum Verhängnis geworden. Und er hat gelernt, sich zu zügeln. In diesen 40 Jahren Wüstenerfahrung als Hirt mit seinen Schafen hat der Mose Geduld gelernt, Demut und Sanftmut. Er hat angefangen gelernt, unterscheiden. Einerseits zeigt die Geschichte mit dem Pharao, dass sich der Mose bewusst hat gegen Unrecht gestellt und sich gegen jemanden gewendet hat, um sein Volk zu verteidigen. Und die Geschichte hier zeigt, dass er eingelenkt hat, dass er eben seine Geschwister sogar verteidigt hat. Und das zeigt, er hat gelernt zu unterscheiden, wenn Härte und wenn Sanftmut angebracht ist im Leben. Sanftheit bedeutet also in unserem Textverständnis nicht einfach ein Weichheit sein und zu allem Ja zu sagen und nichts zu sagen und einfach schweigen und hoffentlich sieht mich niemand, oder? Ja, ist gut, mach nur. Sondern es heisst eigentlich, sich nicht vom eigenen Zorn hinreissen und Affekthandlungen vollführen im Umgang mit anderen Menschen, sondern klug und weise zu entscheiden, wo das angebracht ist und wo ich eher sollte behutsam mit Menschen umgehen. Es ist also eine Art von Vorsicht, wo Schaden gegenüber anderen möchte verhüten, wenn es nicht nötig ist. Was ist denen verheissen, die das praktizieren? Denen ist verheissen, dass sie jetzt und da schon Anteil am Leben haben von der Kraft Gottes. Es steht da im Vers 5, denn sie werden ein Erbteil am Himmelreich, das die Erde überstrahlt, erhalten. Der Erbteil, das ist alles das, wo Gott seinem Volk Israel zugesprochen hat, an Segen, an Heil, an Vollmacht. Und Menschen, die lernen, so zu entscheiden, kommen Anteil über an dieser Vollmacht, die Gott gibt. Das heisst, wir haben jetzt hier schon die Möglichkeit, Anteil zu haben am Reich Gottes, an dem, was Gott gibt. Und macht nicht den Fehler. Manchmal hat man so den Eindruck, Reich Gottes kommt einmal später. Das kommt dann schon mal. Oder vielleicht ist es angebrochen, aber ich spüre es noch nicht. Oder vielleicht denkt man, vielleicht sehe ich es erst in der Ewigkeit, wenn ich erst beim Heiland bin, oder? Das ist nicht so. Das ist jetzt da. Jetzt ist Reich Gottes da. Dir sind Manifestationen vom Reich Gottes da, an dem Ort, in die Kirche. Das repräsentiert Reich Gottes, sichtbar. Und mit dem sichtbaren Anteil, mit dieser Vollmacht, die Gott gibt, gibt er uns Vollmacht, Worte auszusprechen, die die Herzen der Menschen nachhaltig verändern können. Das erlebe ich x-mal. Wenn dir Gott etwas eingibt und du jemand anderem sollst sagen in einer Situation. Oder Vollmacht, um Heilung für andere zu bitten. Dass sie gesund oder heil werden. Und wenn Gott das zulässt, dass das sogar passiert. Oder Vollmacht haben, Menschen aufzurufen, sich zu versöhnen und in Frieden miteinander zusammenzuleben. Das sind wir eigentlich die Ersten, die das haben. Schaut einmal in die Welt hier. Schaut einmal, was da alles abgeht. An Mord, an Totschlag, an Radikalisierung, an Religionsfanatismus und Wahnsinn. Ob es Buddhismus oder Hinduismus oder ob es der Islam ist, spielt überhaupt keine Rolle. Es hat niemand die Botschaft von der Liebe, vom Frieden und von der Versöhnung. Vergebung kennen die gar nicht. Aber wir kennen das. Und wir können es praktizieren. Und ich weiss, wie schwer das ist, Vergebung zu praktizieren. Ich kann euch sagen, es hat vor ein paar Monaten noch Situationen gegeben, da hätte ich einen erwürgen können. Ein Christ. Hat mich so genervt. Aber es war das Beste, was Gott in meinem Leben zugelegt hat, weil ich habe gelernt, was wirklich vergeben heisst. Und ich habe gelernt, dass man sich auch versöhnen kann, einfach um Jesu willen. Ich muss ja mit dem jetzt nicht in die Ferien. Aber ich kann schauen, dass auf meiner Seite eine Bereinigung stattgefunden hat, auch wenn der das nicht will. Versteht ihr das? Und da geht's. Und das haben wir. Das haben nur Christen. Ich sage euch, das haben nur Christen. Vergebung und Versöhnung gibt es nur bei Christen. Und sonst gibt es es nicht. Die dritte Seligpreisung fordert uns also in einem doppelten Sinn aus. Erstens geht es darum, Gott möchte an unserem Charakter arbeiten. Er möchte gern, dass wir uns lernen zu beherrschen. Anstatt aus Affekt irgendjemanden platt machen. Mit viel Weisheit und Umsicht mit anderen Menschen umgehen. Und er möchte uns beschenken, indem er uns Anteil gibt, am Reich Gottes Vollmacht gibt und möchte uns bitten, das zu leben, das auszuleben, das zu nutzen, jetzt einander zu dienen. Wer das versteht, und mit dem möchte ich diesen Punkt abschließen, für den gilt das, was Jesus in Johannes 14, Vers 12 sagt. In Johannes 14, Vers 12 sagt Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Glauben wir das? Ich komme zum Abschluss. Ich habe euch probiert, die zwei Seligpreisungen einfach mal vor Augen zu stellen. Wir lesen sie so schnell, sie sind so kurz. Und mir geht so schnell an ihnen vorbei. Und dabei ist so viel drin. Und ich wollte euch einfach in diesen zwei zeigen, wie viel das da drin steckt. In der Seligpreisung im Vers 4. Glücklich zu preisen sind diejenigen, die klagen, die Klammern, über sich selber, denn sie werden von Gott selber getröstet werden. Und glücklich zu preisen sind diejenigen, die sanftmütig sind. Und jetzt wissen wir auch, welchem Verständnis. Die weise sind zu entscheiden, wenn es anbracht, etwas zu sagen. Und wenn es anbracht, schonend mit jemandem umzugehen. Denn sie werden einen Erbteil am Himmelsreich, das die Erde überstrahlt, erhalten. Das ist eine Verheißung. Nehmt die bitte auch als Verheißung mit in euer Leben. Die sind für das gedacht. Mit dem möchte ich schließen. Und ich wünsche euch einfach Gottes Segen. Das Schwierigste zu machen, was eigentlich jetzt kommt, nämlich das in eurem Alltag umzusetzen. Und das ist das Herausfordernde. Und da wünsche ich euch Gottes Segen dazu.